Verraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger.
Und mein Name ist Anna Sebizek. Ich bin von Jung.
Ach so, und ich bin von Rotonda. Unser heutiger Gast ist Susanne Peik. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ich da bin.
Das freut uns sehr. Susanne ist Chefredakteurin beim Polis Magazin und Projektleiterin der Polis Convention, einer der wichtigsten Fachmessen für Stadt- und Projektentwicklung. Du hast eigentlich Germanistik studiert und wie du von der Sprache jetzt in diese Richtung gekommen bist, darüber werden wir gleich mehr erfahren und was dich so an urbaner Entwicklung fasziniert, hoffentlich auch. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns bist.
Ich freue mich sehr. Spannend, mal die Rollen zu wechseln heute hier.
Sehr schön. Susanne, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen, haben wir eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich bin gespannt.
Sehr gut. Stadt oder Land?
Stadt.
Moderne Architektur oder historische Bauten?
Moderne Architektur.
Mhm. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Lieblingsstadt weltweit?
Derzeit muss ich sagen, San Francisco. Mhm.
Dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch von Ewald Ahrens, Die Liebe an miesen Tagen.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteherin.
Um wie viel Uhr?
5.
Nein. Oh, das ist bist du eine von denen, ich stehe um 5 auf und mache dann erstmal Yoga und.
Das nicht, also das variiert tatsächlich. Manchmal bin ich tatsächlich um 5 Uhr wach und mache auch schon Sport. Aber ich genieße einfach den Morgen und die Ruhe und deswegen hat sich das so etabliert, dass ich zwischen 5 und 6 Uhr bin ich fit und frisch.
Okay. Und wann gehst du ins Bett? Sorry.
Auch um 11. Also jetzt nicht irgendwie unbedingt früher oder so, aber ja, damit komme ich bislang gut zurecht.
Nicht schlecht. Und dann gibt es Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Okay.
Dein perfekter Tag beginnt mit?
Tatsächlich einem Kaffee, gemütlich frühstücken, ein bisschen Musik hören und dann in den Tag starten.
Okay.
Ja, nicht schlecht.
Vielen, vielen Dank.
Susanne, wir wollen jetzt auch natürlich inhaltlich ein bisschen tiefer einsteigen und haben dafür erstmal eine sehr übergeordnete Frage, würde ich sagen, mitgebracht, um dich etwas besser kennenzulernen. Wie würdest du eine zukunftsfähige Stadt definieren?
Ich glaube, das Thema zukunftsfähige Stadt begleitet uns ja schon sehr, sehr lange. Und über die Stadt der Zukunft haben wir schon vor über 100 Jahren gesprochen. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen schwierig, die Aspekte zu definieren, die für mich tatsächlich eine zukunftsfähige Stadt ausmachen. Ich kann das an Aspekten quasi festmachen, dass wir natürlich klimaresilienter werden müssen, dass wir einen hohen architektonischen Anspruch haben sollten, damit wir attraktive Städte leben und erleben. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir uns in Städten wohlfühlen und dass dieser emotionale Aspekt vielleicht wieder mehr in den Vordergrund rücken müsste, als er derzeit berücksichtigt wird. Ich glaube, eine zukunftsfähige Stadt ist für mich eine Stadt, die ich verlasse und die ich dann vermisse. Das ist so etwas, was in mir sich tut, wenn ich daran denke, ja.
Deswegen San Francisco?
Auch, genau. Also ich hatte jetzt das große Glück, im letzten Sommer das erste Mal in San Francisco zu sein. Und ich habe mich dort vom Gefühl her eben sofort sehr wohl gefühlt. Und trotz der Größe und der Ausbreitung dieser wirklich großen Stadt hatte ich trotzdem das Gefühl, dort abgeholt zu sein als Mensch. Man hat kleinere Orte, schöne Plätze, trotzdem auch imposante Architektur. Und das hat mich einfach sehr begeistert und abgeholt, ja.
In Deutschland, was gibt es da als Stadt, die dich begeistert und die dich abholt, emotional?
In Deutschland tatsächlich ist es so, dass ich selber komme aus Mettmann, aus einer Kleinstadt. Mhm. Und das ist natürlich meine Heimat und ich fühle mich da auch nach wie vor wohl. Ich finde aber auch so Städte wie hier jetzt Düsseldorf unheimlich spannend oder auch aus privaten Gründen habe ich Mannheim für mich entdeckt. Mhm. Ich mag das immer, wenn Städte nicht komplett, ich sage das immer, glatt gebügelt sind, sondern Ecken und Kanten haben, die man erdenken kann, die man entweder liebt oder auch hasst. Ich glaube, genau diese Gegensätze gehören dazu und das macht für mich einfach eine Stadt aus. Mhm. Und das macht eine Stadt lebens- und liebenswert, sage ich immer. Mhm. Ja.
Gibt es neben dieser Emotionalisierung Trends, die dich aktuell besonders faszinieren?
Also faszinierend tut mich tatsächlich, und da muss ich wieder auf San Francisco zurückkommen, wie manche Städte schon mit Digitalisierung etc. pp. Umgehen. Also ich erinnere mich an einen Moment in San Francisco, als das erste selbstfahrende Auto an mir vorbeirauschte aus der Waymo-Flotte. Und ich wirklich dachte, wow, also wir reden hier in Deutschland über Zukunft und Zukunft findet in anderen Städten wirklich schon statt. Und das ist etwas, was mich unheimlich fasziniert. Und ich mich frage, ob wir hier in Deutschland wirklich den Speed bekommen, um an diesen Entwicklungen teilhaben zu können und auch teilhaben zu wollen. Weil ich glaube, das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, dass wir da einfach an Geschwindigkeit gewinnen.
Das ist schon eine Herausforderung. Was für Herausforderungen müssen Städte denn noch am dringendsten beachten, bewältigen?
Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Also neben dem ganzen Klimaaspekt, den wir natürlich alle von A bis Z schon durchdiskutiert haben, bis zum geht nicht mehr, denke ich, sind die größten Herausforderungen einmal die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ich glaube, das ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen hier in Deutschland. Zugleich, und da möchte ich vielleicht ein bisschen abkommen, auch wieder von diesen harten Fakten. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass Städte wieder zu Orten der demokratischen Auseinandersetzung werden, zu Orten, wo sich Menschen begegnen und das in möglichst sicheren Umfeldern und zu Orten, wo sie offen ihre Meinung äußern können und dürfen, ohne dass ihnen etwas widerfährt. Ich glaube, das geht Städten momentan wirklich verloren.
Was meinst du, wie das alles und gleichzeitig eben diese Emotionalisierung zu schaffen funktionieren kann, trotz auf der anderen Seite dann der wachsenden Urbanisierung?
Ich glaube, es schließt sich gar nicht aus, dass Städte wachsen und trotzdem diesen Herausforderungen nicht gut begegnen können. Wenn ich an Wachstum denke, denke ich immer an Wachstumsschmerzen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir darüber nachdenken, dass Wachstum ein vorübergehender Zustand ist und danach im besten Fall etwas Schöneres und Besseres auf uns wartet. Und ich glaube, das gilt auch für Städte. Also ich finde, unsere deutsche Mentalität fokussiert sich sehr auf die Probleme und darauf, was alles an schlimmen Dingen auf uns wartet und so. Und ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen positiver rangehen und sagen, wir haben die Möglichkeit zu wachsen. Wie machen wir das Beste aus diesem Potenzial und aus dieser Möglichkeit? Das ist eigentlich etwas Gutes, dass wir die Chance dazu haben.
Mit Wachstum hast du jetzt schon ein ganz tolles Stichwort genannt, auf gar keinen Fall Wachstumsschmerz, sondern eben wunderbares Wachstum, und zwar die Polis Convention. Was war die ursprüngliche Idee dahinter?
Also wir sind ja 2015 tatsächlich das erste Mal an den Start gegangen mit der Polis Convention, und die Idee dahinter war, wir kommen ursprünglich aus dem Magazinbereich. Unser Magazin gibt es seit 1990. Herr Bussmann hat das damals ins Leben gerufen als klassisches Fachmagazin und hat da quasi alle Akteure der Stadt- und Projektentwicklung platziert. Und im Zuge der vielen Jahre ist natürlich das Netzwerk immer weiter angewachsen. Und wir haben uns dann 2015 überlegt, beziehungsweise schon 2014, dass es doch schön wäre, wenn diese Plattform zum Leben erweckt wird und wir ein Event schaffen, wo genau diese Akteure sich auch live begegnen können und austauschen können und im Bestfall auch auf diesem Event etwas lernen. Und ja, also es war, wir mussten da dicke Bretter bohren. Ich glaube, wir wurden am Anfang sehr kritisch beäugt und haben dann aber gesagt, NRW ist der perfekte Ort, um Stadt zu verhandeln, auszuhandeln, zu diskutieren. Und seither findet die Polis Convention jährlich statt. Und wir freuen uns sehr, dass sie so gut angenommen wird.
Total. Also wie viele Besucher hattet ihr im ersten Jahr und wie viel habt ihr jetzt?
Ja, also wenn ich dann an die erste Polis Convention denke, ich glaube, da hatten wir vielleicht so roundabout 1000, wenn ich positiv spreche. Und ich glaube, im letzten Jahr hatten wir 7000 Besucher an zwei Tagen. Das war wirklich ein grandioser Erfolg für uns.
Ja. Und auch der Mix. Also ich weiß, am Anfang waren wirklich sehr viele Städte, Kommunen da. Mittlerweile findet man doch auch Immobilienwirtschaft und Architekten. Und ja, das hat sich total verändert.
Genau, ja, das hat sich verändert. Also unser Anliegen war es ja auch, genau diese Mischung zu forcieren und zu supporten. Und es hat sich auch so ein bisschen das Bild der Polis Convention verändert. Wenn ich an meine Anfänge denke, klassisch, viel Immobilienwirtschaft, trotz der kommunalen Seite auch, aber die schwarzen Anzugträger waren da. Heute ist es ein ganz anderes Bild. Es ist bunt, es ist vielseitig und ja, eine hohe Expertise.
Ja, ich weiß noch, ich glaube, das war sicher schon vor 5, 6 Jahren, fand zeitgleich die Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit statt. Da saßen dann die Architekten und alle so, und dann bin ich rübergegangen zu euch, und das war genau das andere Bild, wo ich dann gedacht habe, man könnte mal so schnell irgendwie, ne?
Richtig. Und mittlerweile sind die Zeiten anders. Ich bin gespannt, wo es hingeht, aber ich glaube auch, die Polis Convention ist viel mehr als, ich sage jetzt mal, nur ein Messe-Event, sondern es ist irgendwie, viele bezeichnen die Polis wie eine Art Klassentreffen, weil sie immer noch sehr überschaubar ist und man einfach gut ins Gespräch kommen kann, ne? Trotz der Fachlichkeit, die dahinter natürlich steckt.
Jetzt sind es ja nur noch wenige Wochen bis dahin. Kannst du uns schon etwas verraten, welche Themen dieses Jahr besonders im Fokus stehen?
Also die Themen an sich, die werde ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Die gibt es in den nächsten Tagen bei uns auf der Website einzusehen. Aber, und da ist es halt genauso wie in den letzten Jahren, unsere Themen, die uns vor 100 Jahren beschäftigt haben, vor 10 Jahren beschäftigt haben, beschäftigen uns auch heute noch. Und so ein paar Schwerpunkte werden natürlich wieder Fragen sein zu: Wie kommen wir beim Wohnbau schneller voran? Was ist eigentlich eine lebendige Innenstadt? Was ist eigentlich mit unserem Bildungssystem los auf architektonischer Ebene und Stadtentwicklungsebene? Solche Dinge werden wir auf jeden Fall dieses Mal akzentuieren.
Genau. Keine Angst, der Podcast wird erscheinen, wenn eure Themen schon draußen sind.
Okay.
Ja, du kannst sie jetzt. Okay. Wie haben sich so die Themen entwickelt in den letzten Jahren? Was merkst du da für einen Trend?
Es ist eigentlich so, wie ich gesagt habe, ne? Und das war auch die Stellschraube quasi für das Thema in diesem Jahr. Wir reden immer wieder über dieselben Themen. Und das ist etwas, auf der einen Seite ist das ein natürlicher Prozess, weil Stadtentwicklung unheimlich viel Zeit braucht, gerade in Deutschland, aufgrund der unterschiedlichsten Gründe, die wir alle kennen. Gleichzeitig frage ich mich wirklich, wenn ich auch so in unser Konferenzprogramm der vergangenen Jahre gucke, kommen wir wirklich weiter? Das mal kritisch hier platziert, weil eine große Varianz ist in den Themen nicht spürbar, muss man ganz einfach sagen. Wir können verschiedene Akzente setzen, wir können auch natürlich unterschiedliche Akteure zu Wort kommen lassen und so die Perspektiven wechseln, aber mein Empfinden ist, liebe Leute, wir haben immer wieder dieselben Themen auf dem Tisch. Das sollte uns zu denken geben.
Ja. Gibt es denn bestimmte Projekte oder gerade dann eben auch innovative Themen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir bislang vor allem Projekte, wenn wir den Blick über den Tellerrand gewagt haben. Also wir hatten das große Glück, ein paar Mal Akteure von MVRDV bei uns zu begrüßen. Und da zu sehen, was die Niederlande anders macht als Deutschland, das war auf der Polis Convention, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für die Besuchenden auch immer ein Highlight. Weil man eben sieht, unter gewissen Umständen geht es schneller, geht es anders und geht es auch ein Stück weit mutiger. Und solche Impulse sind, glaube ich, für uns in Deutschland auch wichtig, um zu sehen, erstens, was möglich ist und auch um die eigene Vorstellungskraft ein bisschen mehr zu forcieren. Weil wir doch sehr natürlich auch in unseren Regularien und in unseren Systemen gefangen sind ein Stück weit. Ne? Da kann auch kein Architekt, keine Architektin etwas zu oder kein Stadtplaner oder eine Stadtplanerin. Das ist nun mal so. Und da dürfen wir uns fragen, ob wir das nicht irgendwie ändern können. Da geht mein Appell natürlich Richtung Politik auch, ne? Um da gewisse Stellschrauben zu justieren, um es einfacher zu machen.
Ich bleibe Ihnen gerade nochmal hängen geblieben an deiner Aussage. Ich habe in die letzten Programme geguckt und eigentlich sind die Themen immer noch dieselben. Ja. Was wäre dann eine mögliche Lösung? Was könnten wir jetzt in der Kommunikation tun, um da, welche Ansatzpunkte hätten wir?
Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, ne? Also gerade wir als, ich sage jetzt mal, Kommunikationsmenschen, die auch die Möglichkeit haben, neue Geschichten zu erzählen, sollen diese Chance, glaube ich, nutzen, um die Vorstellungskraft in uns wieder zu wecken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in sehr sicheren Fahrwassern unterwegs sind und wir erzählen uns auch immer wieder dieselben Geschichten. Und ich glaube, wir tun gut daran, mal ein bisschen größer zu denken. Und ich merke, man belächelt immer die Amerikaner, die sehr große Visionen spinnen. Ne? Das ist denen ja irgendwie so immanent, auch in den Unternehmensphilosophien, dass sie immer sehr groß denken. Aber ich sage immer, wenn einmal dieser Gedanke in einem Kopf eingepflanzt wurde, dann kriegt man den nicht mehr los. Und lieber würde ich mich an großen Visionen abackern, als an schon tausendmal erzählten Geschichten, die mich irgendwie ein bisschen einengen. Also da vielleicht ein bisschen mutiger auch als Kommunikationsverantwortliche zu agieren, ne?
Ja. Storytelling. Ja, ich finde, wir haben eine große Verantwortung, da die Vision aufzuzeigen.
Genau. Es ist auf der einen Seite, denke ich, die Verantwortung und auf der anderen Seite auch eine wirklich große Chance, die darin liegt, ne? Diesen Schritt zu wagen.
Ja. Du arbeitest ja jetzt sehr viel auch tatsächlich mit den PR-Verantwortlichen, wahrscheinlich in den diversen Büros, ne? Ja. Also auf der Seite, wo ich ja war. wie nimmst du die so wahr?
Da muss ich leider, sage ich jetzt, etwas kritisch äußern, dass die PR-Verantwortlichen aus meiner Warte heraus sehr sachlich kommunizieren. Also ich werde da nicht emotional abgeholt, worauf ich schon Wert lege auch. Also ich finde immer, egal ob es ein Projekt ist oder ein Akteur ist, ich muss in gewisser Weise berührt werden von der Story, die dahinter liegt. Die Daten und Fakten kann ich mir im Notfall auch selber ziehen von der Website oder ne, von den Projektbeschreibungen. Aber mein Appell in Richtung PR wäre, viel mehr Wert darauf zu legen, das dahinter auch mal kundzutun und zu beleuchten und zu sagen, ja, wir haben jetzt ein Projekt XY, das ist aus der Idee und aus der Historie des Ortes so und so entstanden. Weil dann wird's interessant. Und dann wird's auch für mich als jemand interessant, der ein Magazin kreiert und eben ja auch gewisse Themen und Schwerpunkte setzen muss. Das geht nicht alleine durch die Fakten. Also wir sind immer sehr faktengetrieben, faktenbasiert. Aber das alleine reicht heute nicht mehr.
Nee, da sind wir auch direkt beim Polis-Magazin, ne? Ja, ich habe ja selber vor zig Jahrzehnten bei der Deutschen Bauzeitung gearbeitet. Ja. Damals waren es, glaube ich, echt noch die Fakten, die eine Redaktion dann bewegt haben, ob man ein Projekt veröffentlicht oder nicht. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn man es jetzt den Redakteuren ein bisschen einfacher macht und versucht rauszukitzeln, was irgendwie den Menschen berührt und die Geschichte dahinter, dann habe ich auch gemerkt, dann wird es auch viel eher veröffentlicht.
Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen unser Zeitgeist. Ne? Mhm. Früher war es natürlich, waren die Magazine so gestrickt, ich habe im Magazin die Daten und Fakten erfahren. Ich hatte vielleicht noch nicht so leichten Zugang zu Fakten aus dem Internet. Ne? Also es gab mal andere Zeiten. Aber heute kann ich diese Eckdaten ganz leicht erfahren und dann bin ich natürlich daran interessiert, hinter die Kulisse, sage ich mal, zu gucken. Ne? Das ist dann das, was mich interessiert. Ja. Mhm.
Wie wählst du denn die Themen für das Magazin aus? Also kommt das auch dann viel zustande durch Netzwerke oder Austauschplattformen? Oder wie wählst du sie am Ende dann aus?
Das ist eigentlich ein sehr dynamischer und kreativer Prozess tatsächlich. Also auf der einen Seite bekomme ich natürlich immer zu spüren, was Trends sind in der Immowirtschaft oder in der Architektur. Und ich strecke natürlich auch meine Fühler aus und gucke, was gerade so die Branche bewegt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich bin ein sehr wissbegieriger und neugieriger Mensch und beschäftige mich mit ganz, ganz vielen Themen, auch fernab von Architektur und Immobilienwirtschaft. Und daraus versuche ich immer so ein bisschen eine Mischung zu kreieren und zu überlegen, wie kriege ich jetzt den Fachbereich verbunden mit Gesamtgesellschaft. Und aus diesem ganzen Pool versuche ich dann ein möglichst weit gefasstes Titelthema zu kreieren, wo sich, ich sage jetzt mal, sowohl Fachexpertinnen abgeholt fühlen, als auch vielleicht Leser, die nur an Stadt interessiert sind, weil ich immer sage, Stadt geht uns alle an. Also das ist kein Ort für Fachexpertinnen exklusiv, sondern wir alle leben in Städten, wir bewegen uns in Städten und da soll sich jeder angesprochen und abgeholt fühlen. Und das versuche ich über die Themen zu lösen, ja.
Gibt es denn für dich persönlich eine Stadt oder ein Projekt, wo du sagst, das muss auf jeden Fall nochmal im Polis Magazin erscheinen?
Boah, also das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich glaube, es gibt so viele Städte und so viele Projekte. Das merke ich ja auch, wenn wir dann anfangen, das Magazin zu erstellen, dann sagen wir immer, schade, dass wir so wenig Platz haben im Magazin. Ich kann jetzt nicht explizit sagen, diese eine Stadt, dieses eine Projekt. ich glaube, da wartet noch ganz viel auf uns.
Mhm. Ja. Okay. Ja, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass ganz klar direkt kommt San Francisco. Ja. Aber okay, dafür gibt es zu viele Optionen.
Genau, ja.
Aber ich finde, ihr schafft das wirklich wundervoll, dieses Gesamtgesellschaftliche einzubinden. Und damit unterscheidet ihr euch auch von anderen Magazinen, dass ihr wahrscheinlich nicht nur von der Fachwelt gelesen werdet. Also das könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, wer euch liest und abonniert.
Ja.
Also sind es jetzt nur die Architekten und die Fachwelt oder ist es auch mal irgendwie Herr Müller, Frau Meier?
Genau, Frau Müller und Herr Meier auch. Ja. Also es ist breiter gefächert und da muss ich auch sagen, das ist auch eine große Freiheit für mich gewesen. Wie gesagt, ich bin seit 2014 bei Polis, da war es noch ein sehr klassisches Fachmagazin. Mhm. Du kannst dich vielleicht auch dran erinnern, da war es noch sehr branchenspezifisch und ich hatte die Freiheit, da, dieses Magazin auch weiterzuentwickeln und zu weiten, weil mir das wichtig war. Ich selbst komme ja nicht aus der Architektur und ich wurde da ziemlich ins kalte Wasser geschmissen, was die Themen anbelangte. Und das war vielleicht auch so ein bisschen die Quelle, Polis weiterzuentwickeln, weil ich mit einem fremden Blick auf all die Themen geguckt habe und dachte, wie kriege ich es denn jetzt verständlich vermittelt, auch an jemanden wie mich, die eigentlich erstmal per se damit nichts zu tun hat. Und ja, so nach und nach kamen dann auch andere Akteure mit in das Magazin und die zeigten sich ihrerseits auch dankbar, weil sie sagten, natürlich sind wir Teil von Stadt und es ist schön, dass ihr auch auf uns zukommt und uns Stimme und Gehör verleiht. Und ich glaube, mittlerweile sind wir, ja, wir wurden mal bezeichnet als Brand 1 der Stadtentwicklung. Das ist natürlich ein Ritterschlag gewesen. Aber wenn es so weitergeht, würde mich das natürlich freuen. Also möglichst einen breiten Blick auf Stadt forcieren zu dürfen. Mhm.
Ja. Was merkt ihr, Print, online, merkt ihr Einbußen, habt ihr Schwierigkeiten?
Wir haben tatsächlich heftig darüber diskutiert, ob es das Polis Magazin weiterhin als Printversion geben soll. Und sind uns sehr schnell aber einig darüber geworden, dass Print eben nicht tot ist, sondern einen hohen Stellenwert immer noch hat. Stichpunktartig haben wir auch bei unseren LeserInnen natürlich nachgefragt. Hört mal, wie seht ihr das? Und da wird doch deutlich, Print hat seine Vorteile, online hat seine Vorteile. Wir müssen diese Welten mischen und mixen und da das Beste draus machen. Aber natürlich, ich kann jetzt nicht von der Hand weisen, dass Print es nicht auch schwer hat. Also das ist eine Aufgabe für uns, da jetzt eine gute Mixtur zu finden, um beide Formate miteinander erfolgreich zu verbinden. Da sitzen wir dran und das beschäftigt uns tagtäglich. Ja. Also
ihr habt ja auch ein neues Online-Format.
Genau, ne?
Richtig. Kannst du vielleicht da noch was dazu sagen?
Ja, also für ganz viele, die uns vielleicht nur als Magazin oder nur als Messe kennen, wir haben als Polis sehr, sehr viele Produkte an den Start gebracht. Also neben der Messe verleihen wir unseren Polis Award. Dann gibt es kleinere Veranstaltungen, die nennen sich Polis Keynotes. Und irgendwann ist in uns der Wunsch groß geworden, diesem ganzen Cocktail ein Zuhause zu geben. Und im Zuge dessen haben wir unser Polis Forum entwickelt. Das heißt, unsere Plattform für Stadt- und Projektentwicklung, wo all diese Produkte jetzt ihr Zuhause finden und wo Mitglieder auch die Möglichkeit haben, sich quasi 365 Tage im Jahr, so wie auf der Polis Convention, online zu vernetzen. Und ja, wir sind damit jetzt einige Monate draußen, entwickeln uns stetig weiter. Das ist auch eine große Aufgabe für unser wirklich großartiges Team, was dahinter steht. Wir produzieren das alles in-house, also es gibt keinen externen, der uns da unterstützt. Und das ist jetzt gerade ein Riesenabenteuer und wir sind sehr gespannt, in welche Richtung wir uns da entwickeln, möchten aber in dem Zuge natürlich auch der ganzen Entwicklung im Online-Bereich Rechnung tragen damit, weil es wäre vermessen, davor die Augen zu verschließen.
Mhm. Mhm. Susanne, wir wollen noch mal etwas auf deinen persönlichen Werdegang zurückkommen. Ja. Nathalie hat es auch vorhin schon erwähnt, du hast ja ursprünglich Germanistik studiert und das trägt sicherlich dazu bei, dass du eben genau diesen offenen Blick für Themen hast, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Dass es eben auch Leute, die jetzt vielleicht nicht direkt aus der Branche kommen, verstehen. Gab es denn einen bestimmten Moment, der dich von der Literatur zur Stadtentwicklung gebracht hat?
Tatsächlich gar nicht, nein. Also ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen 2014, weil ich Herrn Bussmann durch einen Zufall kennengelernt habe. Ich habe damals noch ehrenamtlich für das Magazin von meiner ehemaligen Uni geschrieben und durfte Herrn Bussmann in dem Zuge interviewen, weil er auch Designprofessor an der Universität Wuppertal ist. So haben wir uns kennengelernt und so ist dieser Kontakt entstanden. Und daher gab es während meines Studiums gar nicht so, ich sage jetzt mal, die Zündung Richtung Stadtentwicklung und Architektur. Was mich aber aus dem Studium sicherlich begleitet, ist eben das Interesse an dem breiten Feld von Gesellschaft, Kultur, auch Philosophie. Also ich glaube, viele denken immer, wenn man, ich habe Deutsch und Englisch studiert, ich glaube, viele denken immer, wenn man Deutsch und Englisch studiert, beschäftigt man sich nur mit Sprache, aber man beschäftigt sich, glaube ich, sehr, sehr intensiv mit dem, ich sag jetzt mal, mit dem Leben an sich. Also Philosophie, Gesellschaft, Kultur spielt da eine große, große Rolle. Und das hat mich auch immer gepackt, muss ich sagen. Also da wurde so der Grundstein gelegt, um nach den Ursachen zu suchen, warum manche Menschen wie kommunizieren, wie ihre Geschichten erzählen etc. pp. Und das hat mir im Berufsleben natürlich geholfen. Ja.
Mhm. Gab es dann über die Jahre bestimmte Erfahrungen oder Begegnungen, die dich besonders geprägt haben oder speziell auch deine Sicht auf die Stadtentwicklung?
Also in Bezug auf Persönlichkeit muss ich sagen, ich hatte mal das große Glück, mit Shola Dani zu sprechen. Shola Dani ist ein olympischer Gehherr, also der hat damals an den Olympischen Spielen von München teilgenommen, hat das Attentat von München überlebt und ist darüber hinaus auch einer der letzten Holocaust-Überlebenden. Und in dem Gespräch mit diesem Mann ist mir klar geworden, dass man vielen Menschen mit sehr viel Demut begegnet, wenn man denn erlebt, was sie alles erfahren haben und dennoch eine solche Lebensfreude und Lebensenergie an den Tag bringen, die wir, glaube ich, in der Form gar nicht so erleben und erfahren können, weil uns diese schrecklichen Erlebnisse Gott sei Dank erspart geblieben sind. Und ich glaube, es ist wichtig, solchen Menschen auch eine Stimme in Magazinen wie unseren zu geben, weil sie maßgeblich dazu beitragen, auch die ganzen gesellschaftlichen Fragen, die uns heute wieder bewegen, nochmal in den Fokus zu rücken. Das war, also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das war eine sehr intensive Begegnung. Und da bin ich auch an einem Punkt gekommen in dem Gespräch, wo ich sage jetzt mal, das Sprachsystem versagt und Kommunikation über ganz andere Ebenen läuft. Also wir haben das Interview telefonisch geführt und in den Pausen kam viel mehr rüber letztlich von seiner Geschichte, als in dem, was wir wörtlich austauschen konnten. Und dieser Kontakt ist so intensiv geworden, dass wir uns bis heute schreiben. Mhm. Und das bewegt mich bis heute wirklich sehr. Ja.
Wow.
Hast du mit anderen, mit Architekten oder Stadtplanern Gespräche, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Also ich erinnere mich sehr gerne an das Gespräch mit Eike Becker tatsächlich. Ja. Ich finde, er ist ein absolut energievoller Mensch, der erstens begeistert ist natürlich für sein Feld, aber der auch für sämtliche gesellschaftliche Fragen brennt. Und wir sprachen damals über die Entwicklung von Rockywood. Und Eike Becker ist für mich so ein Sinnbild von einem wirklich engagierten Menschen, sage ich jetzt mal, gar nicht mal Architekt. Also natürlich ist er ein Architekt, aber das Engagement, das hat mich schon begeistert. Also die Leidenschaft für den Beruf mal außen vor, so wie er ansonsten für das Thema brennt, also auf gesellschaftlicher Ebene, das finde ich schon sehr beeindruckend. Und es ist schön, wenn man das so erlebt.
Ganz viel Liebe geht an Eike Becker raus, genau, hier an dieser Stelle. Ne?
Susanne, wenn du einen Wunsch für die Städte der Zukunft frei hättest, was wäre das?
Oh wei, das ist auch eine schwierige Frage. Also das ist vielleicht, da würde ich zum Anfang des Gesprächs zurückkommen. Ich würde mir wünschen, dass unsere Städte wieder zu Orten werden, die lebendig sind, die einladend sind, die mich ins Zentrum auch locken. Also, dass ich mich nicht in meinen vier Wänden an meinem Computer irgendwie verschanze und da meine Kontakte suche, sondern dass ich, wenn ich die Wahl habe, sage, nein, ich gehe raus in die Stadt. Ich möchte da den Menschen live begegnen und es sind sichere Räume, die wir da vorfinden. Ja, das würde ich mir wünschen für die Zukunft der Stadt.
Nochmal zurück zum Germanistikstudium. Welche Rolle spielt Sprache und Kommunikation für dich heute und in der Stadtentwicklung?
Wow. Schwierige Frage auch, ja.
Welchen Einfluss haben wir damit? Welchen Einfluss hast du damit?
Genau.
Kannst du wundervoll formulieren. Also, ja.
Ja, also ich glaube, zum einen, Kommunikation erfolgt ja nicht nur über Sprache, sondern natürlich auch über andere Formate. Das wissen wir beide auch sehr gut. Mhm. Sprache ist gleichzeitig natürlich ein gutes und wertvolles Instrument, was wir aber auch vorsichtig einsetzen müssen. Weil ich glaube, wir erleben gerade in diesen Zeiten, wie Sprache auch zu einer Waffe werden kann und auch, ich sag mal vorsichtig, Menschen spaltet und Menschen auch in eine gewisse Vorsicht zwingt aufgrund gewisser Regelungen oder neuen Ideen, die hinter Sprache vermeintlich stehen, die ich so nicht gutheißen kann. Also mir ist sehr daran gelegen, Sprache zu nutzen und Menschen auch die Freiheit zu lassen, Sprache in ihrem Sinne zu nutzen, wie sie es möchten und auch Meinungen dann, die daraus entstehen, erstmal zuzulassen. Dann sind wir beim Zuhören, ne? Also Kommunikation ist auf der einen Seite möchte ich natürlich als Medienschaffende eine Message platzieren, auf der anderen Seite ist es eine große Verantwortung auch, meinem Gegenüber zuzuhören und das zuzulassen und auch meinem Gegenüber zu vermitteln, hey, du kannst frei sprechen, bitte tu es. Ja, und ich glaube, darin liegt eine große Möglichkeit, eine große Verantwortung. Und ich bin gespannt, wie wir uns da als Gesellschaft, ich rede heute ganz viel über Gesellschaft, aber ich bin gespannt, wie wir uns da entwickeln, weil ich das auch selber in meinem Alltag erlebe. Ne? Ich habe Diskussionen über Sprache und mein Team kommt manchmal an mich herangetreten und fragt, können wir das so schreiben? Mhm. Dürfen wir das so sagen? Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das mittlerweile so geworden ist, weil wir sprechen über, ich sage immer, wir sprechen über Vielfalt und grenzen uns an anderen Stellen gerade massiv ein und gerade beim Sprachsystem. Mhm. Das fällt mir auf und da wünsche ich mir, dass wir wieder eine offenere Kommunikation pflegen.
Mhm. Ja. Und das hat wiederum Einfluss auf eure Heftinhalte und Einfluss darauf, wie impulsgebend ihr sein könnt, ne? Und wie visionär.
Richtig, ja. Also es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Ich sag immer, wir möchten an vielen Stellen auch etwas provokativ sein, ganz bewusst. Deswegen gibt es in der Polis auch immer zum Beispiel einen Meinungsbeitrag, der klar subjektiver Natur ist. Ich denke aber, es ist wichtig, wenn wir uns denn als unabhängiges Medium sehen, was wir tatsächlich sind, dass wir uns da nicht begrenzen lassen, dass wir klar sagen, das ist unsere Haltung und entsprechend kommunizieren natürlich, ne, und Impulse setzen. Ich sag immer, Reibung erzeugt Energie.
Ja.
Ne? Und ich glaube, so ist auch das Polis-Magazin aufgebaut.
Was kommt an Energie zurück von den Lesern? Schreiben die Leserbriefe? Rufen die euch an? Schreiben die E-Mails?
Leserbriefe wären schön. Also gibt's nicht jeder mehr, soll sich frei fühlen, mir mal einen Leserbrief wieder zu schreiben. Aber uns erreichen schon E-Mails, klar. Und im täglichen Kontakt, ne, in Telefonaten, Videocalls oder so, wird natürlich oft auch über das Polis-Magazin gesprochen. Und das Feedback ist toi, toi, toi bislang durchweg positiv. Natürlich, ich habe auch schon mit Anfeindungen zu kämpfen gehabt.
Okay.
Und ja, ich glaube, damit muss man leben, aber grundsätzlich ist das Feedback positiv, ja.
Und Anfeindungen dann in also inhaltliche Richtung, was ihr gemacht habt?
Ja, da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Das ist tatsächlich schon einige Jahre her. Da wurde mir vorgeworfen, ich würde zu wenig Frauen im Magazin platzieren.
Ja.
Und ich habe mich dann mit der Dame auseinandergesetzt und habe sie tatsächlich auch zu einem Gespräch eingeladen. Aber dieser Einladung ist sie niemals gefolgt, was ich sehr schade fand, weil wir als Magazin wählen unsere Inhalte nicht danach aus, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau oder ein In-Between ist, sondern wir wählen unsere Stories nach dem Inhalt und der Wertigkeit der Stories aus. Und ich fand das ein bisschen schade, dass das so sehr reduziert wurde und wollte mich dem gerne stellen, offen, aber dazu ist es leider nie gekommen, ja. Aber das war so der massivste, sage ich mal, Angriff auf mich, weil ich persönlich angesprochen wurde, wo ich auch sagte, da ist eine Grenze, die überschritten wurde und da wollte ich auch aktiv drauf reagieren, weil ich sage, das, was wir drucken, da stehen wir und natürlich ich in meiner Rolle stehe dahinter, ja.
Du hast gerade die Impulse angesprochen, die auch Sprache und Kommunikation setzen kann. Und wir neigen uns auch schon so langsam dem Ende unseres Podcasts zu. Welches Buch oder welcher Film hat denn vielleicht auch dein eigenes Verständnis von Stadtentwicklung beeinflusst? Oder was möchtest du hier empfehlen an der Stelle? Ja.
Ui, also ich würde da gar nicht so sehr in die Fachliteratur einsteigen wollen. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich habe nämlich tatsächlich... In puncto Stadtentwicklung ist mir ein Buch im Kopf geblieben, was ich während meiner Unizeit gelesen habe. Und das war die New York-Trilogie von Paul Auster. Und ich erinnere mich daran, dass in einem Roman der Protagonist quasi den Leser oder die Leserin mit auf die Reise durch New York nimmt und aber in ziemlich, ich sag mal, dilettantischer Art und Weise beschreibt, wie er seinen Weg zu Fuß durch New York quasi sich bahnt. Und das, die Genauigkeit und die Detailliertheit ist an manchen Stellen so tief, das tut schon weh. Also man wird etwas ungeduldig, aber man bekommt plötzlich ein Gefühl dafür, dass man eben ein Mensch ist, der sich in dieser krassen Stadt bewegt, und der menschliche Maßstab wird in diesem Roman sehr deutlich. Und was mir tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade ein, im Kopf geblieben ist, ist dieses Zitat, das heißt, ich meine, I wander aimlessly through New York. Und da sieht man die Doppeldeutigkeit, ne? Einmal das Wander, von wegen Wandern, und einmal das Wundern auch, was in dem Wort liegt. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil mir geht es auch so, wenn ich in einer Stadt bin, ich laufe relativ planlos erstmal los und versuche mir dann die Stadt zu erschließen durch gewisse Punkte. Und ich glaube, das macht es spannend. Und das ist, glaube ich, auch für Stadtentwicklung wichtig, eben menschlicher Maßstab. Grüße gehen raus an Jan Gehl dann an der Stelle. Den nicht aus den Augen zu verlieren und neugierig zu bleiben für eine Stadt, die man auch noch nicht kennt. Ja. Mhm.
Ich könnte dir noch sehr, sehr lange zuhören.
Das freut mich.
Und ich finde es wundervoll, dass wir jetzt mal ein bisschen Zeit hatten, uns tiefer zu unterhalten, ne? Weil auf der Messe immer so, ach, hallo Susanne, und ich muss wieder weg und keiner hat Zeit. Von dem her, Anna, hast du noch eine Frage?
Ich glaube nicht. Ich finde, das waren wunderbare Schlussworte. Und ich denke, wir freuen uns alle, dich auf der Polis dann zu sehen.
Danke. Ich danke für eure Zeit. Das war... aufregend.
Schön, dass du da warst.
Ja. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns wieder bei Sphärraum Talk. Schön, dass Sie uns zugehört haben.
Bis zum nächsten Mal.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns zu dieser Folge etwas mitteilen möchtet, oder auch einfach nur so, sei es Lob, Kritik, eure Gedanken oder wenn ihr ein Thema oder einen Gast habt, den die Immobilienwelt unbedingt hören und kennenlernen sollte, dann schreibt uns gerne. Am besten erreicht ihr uns unter talk@rotonda.de oder talk@jung.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat.